herzlich willkommen zur 42. Folge von Talking Purpose – Wirtschaft neu denken, dem Podcast rund um nachhaltig erfolgreiche Unternehmens- und Markenführung. Mein Name ist Annette Bruce und ich bin Gründerin und Geschäftsführerin der Marketingstrategieberatung Creative Advantage aus Hamburg. Mit meinen Gästen diskutiere ich, wie Unternehmen profitabel wirtschaften und gleichzeitig einen Beitrag für das Gemeinwohl leisten können. In den Gesprächen erhaltet ihr Einblicke in die Unternehmen und Organisationen, die den Mut haben, Wirtschaft neu zu denken und damit Teil der Lösung der drängendsten Probleme unserer Zeit sind. Als unseren heutigen Kooperationspartner möchte ich euch WeTel vorstellen, den ersten bereits heute klimaneutralen Anbieter im Mobilfunkmarkt. WeTel bietet leistungsstarke Tarife im D-Netz und setzt auf klimaneutralen Mobilfunk. WeTel nutzt zu 100% Ökostrom und baut darüber hinaus eigene Solaranlagen in Deutschland, um die Energiewende aktiv voranzutreiben. Denn echter Klimawandel braucht Veränderung und genau diese Entwicklung will WeTel vorantreiben. Neben Klimaschutz setzt WeTel auf Datenschutz, Fairness und Transparenz und räumt damit, so Gründer Andreas Schmücker, auch mit den Bad Habits der Mobilfunkbranche auf. Konkret bedeutet das, dass Daten nicht zu Werbezwecken genutzt oder anderweitig vermarktet werden, alle Tarife monatlich kündbar sind, Tarifverbesserungen automatisch an den Bestand durchgegeben werden und es statt Telefonbots Service von Mensch zu Mensch gibt. Ich kann aus eigener Erfahrung berichten, dass WeTel eine ganz neue Mobilfunkerfahrung bedeutet, denn wir sind mit unserer Firma zu WeTel gewechselt. Der Wechsel war extrem einfach und wurde persönlich betreut. Alles hat ohne jede Reibung geklappt. Jetzt wechseln lohnt sich auch für euch, denn WeTel spendiert für unsere Hörer mit dem Code PURPOSE22 einen Gutschein über 25 Euro bei Tarifabschluss oder investiert für euch 40 Euro in Solarenergie. Nähere Infos findet ihr in den Shownotes. Meine Gäste heute: Lars Buck, André Lang-Herfurth und Mirko Warasik. Gemeinsam verfolgen sie das Ziel mit CME und Zero, Mehrweg für Drogerie- und Parfümerieartikel umzusetzen. Ein ambitioniertes Ziel, bei dem Gründer Lars Buck konsequent darauf setzt, auch im Drogeriehandel Wertstoffkreisläufe zu schließen. Erfahrt im Podcast, wie Handel und Verbraucher auf das neue Konzept reagieren und wo die Produkte von CME schon heute zu kaufen und zurückzugeben sind und wie das Macherteam den weiteren Ausbau des Mehrwegsystems plant.
Dass dieses System insgesamt von der Skalierung lebt. Das heißt, man muss eigentlich das öffnen, damit möglichst viele mitmachen. Mehrweg lebt vom Mitmachen, ist ja immer so ein Spruch, dass man diesen Pool-Gedanken anflanscht. So, und das geht, glaube ich, dann eher vom neutralen Gedanken oder vom neutralen Player.
Wir sprechen auch darüber, dass CME in erster Linie als eine Art Pilotprojekt für das Mehrweg-Konzept Zero dient, mit dem die Gründer auch anderen Anbietern im Körperpflege- und Kosmetikmarkt Zugang zum Mehrwegsystem ermöglichen wollen. Das Konzept überzeugt. Unter den ersten Mitmachern ist neben anderen die Marke Barbour aus dem Premium-Kosmetikbereich. Jetzt steht die nächste Finanzierungsrunde unmittelbar bevor. Über die Crowdfunding-Plattform Green Rocket soll der nächste Wachstumsschritt finanziert werden. Wer das Konzept und damit die Transformation der Wertschöpfungskette im Körperpflege- und Kosmetikmarkt unterstützen möchte, kann jetzt dabei sein, nicht nur durch Verwendung der Produkte, sondern auch durch ein persönliches Investment. Erlebt mit meinen Gästen ein sehr motiviertes Gründerteam, das mit starken Ideen, Weitblick und langfristiger Vision einen Markt verändern will, bei dem wir uns alle viel zu sehr daran gewöhnt haben, die meisten Produkte in Einweg-Kunststoffverpackungen zu kaufen. Ja, herzlich willkommen, Lars, Mirko, André, heute bei mir im Studio. Wir sind in Präsenz, freue mich sehr, dass wir dieses Gespräch jetzt gemeinsam hier vor Ort durchführen können. Und ich würde einfach gerne mit einer Vorstellungsrunde beginnen. Lars, willst du vielleicht mal anfangen und dich vorstellen?
Ja, herzlich willkommen, Annette. Ja, mein Name ist Lars von CME, ich bin 46 Jahre alt und ich habe eine Vita, dass ich am Anfang mit 15 mal Lehrgutlage angefangen habe und jetzt schließt sich der Kreis sozusagen.
Das ist ja interessant, beim Mehrweg gelandet. Das ist ja spannend, das wusste ich noch gar nicht. Schöne ja. Geschichte, ja.
Muss ich auch schmunzeln. Zwischendurch habe ich mal Mathematik studiert und beschäftige mich seit knapp 20 Jahren mit der Entwicklung von digitalen und nachhaltigen Geschäftsmodellen und habe 2019 CME gegründet und verantwortet dort die Geschäftsentwicklung.
Genau, und du bist ja auch noch Geschäftsführer von Nordnord, ist das so?
Genau, das ist richtig. Wir haben mit Nordnord eine Unternehmensberatung für digitale Geschäftsmodelle hier in Hamburg und das ist sozusagen mein zweiter Job.
Genau, du bist in der absoluten Doppelrolle, das habe ich schon von mehreren Seiten gehört. Und heute wollen wir eben uns nicht über Nordnord sprechen, sondern heute wollen wir über Simi sprechen. Freue mich, dass du da bist. Mirko.
Ja, vielen Dank, Annette, dass wir heute da sein dürfen. Genau, ich stelle mich auch gerne vor, Mirko Varaszczyk, 45 Jahre alt. Von Haus aus bin ich Verfahrenstechniker, damals vor fast 20 Jahren studiert. Habe die letzten fast 20 Jahre in einem Hamburger Maschinenbauunternehmen verbracht, dort in der Automatisierungstechnik, dem Projektmanagement, dem strategischen Marketing. Habe dann nebenbei noch mein MBA General Management und Projektmanagement gemacht und jetzt seit Mitte letzten Jahres bei Simi dabei und zuständig für die Supply Chain Themen.
Super, ich freue mich, dass wir uns auf diesem Wege wiedersehen, weil wir haben ja auch bei dem Maschinenbauer schon zusammengearbeitet. Ich extern, du intern und daher kennen wir uns und daher ist auch der Kontakt zustande gekommen. Ich habe mich total gefreut, dass sich auch hier wieder ein Kreis schließt.
Ja, ganz genau, das gebe ich zurück, Annette. Schön, dass wir uns so wiedersehen.
André.
Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist André Lang-Herfurth, ich bin auch Mitte 40, habe vom beruflichen Werdegang über fast 20 Jahre mich mit Marketing und Vertriebsthemen, Projektmanagement bei internationalen und mittelständischen Unternehmen beschäftigt, habe aber 2002 das Buch Cradle to Cradle gelesen und wusste eigentlich schon seitdem, was ich eigentlich immer machen wollte, nämlich in komplett geschlossenen Kreisläufen tätig sein. Und als wir ein Gespräch bei einer Feier bei genannter Nord-Nord mal hatten, hatte ich eine Idee mit Verpackungen, was es heute auch gibt, so Systeme wie Recap und Vital. Und Lars sagte, ich habe da auch so eine Idee, lass mal weiter drüber schnacken. Und als es dann losging, hat er gesagt, kommst du mit? Habe ich gesagt,
wie cool.
Lassen wir das mit dem bisherigen Werdegang und fangen nochmal neu an und bauen gemeinsam ein komplett geschlossenes Mehrwegsystem.
Super, klasse. Ich fange mal an mit einem Satz aus eurer Pressemitteilung. Den fand ich so schön und fange ich mal an und damit können wir dann ja gleich einsteigen. Ihr schreibt hier, es ist eine Ironie unserer Zeit, dass Menschen, um rein und sauber zu sein, Unmengen an Einwegmüll produzieren und so im Namen der Reinlichkeit dazu beitragen, dass unsere Umwelt immer weiter vermüllt wird. Dagegen wollt ihr etwas unternehmen und ihr habt Simi gegründet. Und vielleicht, Lars, fängst du mal an. Was ist das Besondere an Simi? Was macht ihr? Was ist das für ein Produkt? Und ja, was ist das Besondere daran?
Ja, also mit Simi bauen wir das Mehrwegsystem für die Drogerie oder für Drogerieartikel, aber auch für Parfümerieartikel. Mhm. Und das heißt, wir haben, so wie man es aus der Getränkeindustrie kennt, eine Mehrweginfrastruktur gebaut, wo man halt eigene Gefäße hat, eigene Verschlüsse, wo man kompatible Etiketten hat und wo es auch um Sekundärverpackung geht, sodass wir diese Flaschen und in dem Fall mit der eigenen Marke Simi verkaufen. Und wie man es aus der Getränkeindustrie kennt, können die dann zu Hause genutzt werden, abgegeben werden an Pfandautomaten und an Kassen. So, und das ist der erste Punkt gewesen, dass wir also mit der eigenen Marke Simi und mit 6 Produkten, wo wir jetzt sehr stolz drauf sind, die wir seit letztem Jahr bei Rewe, Müller, Edeka und Butni in den Märkten haben, dass wir damit rausgegangen sind, um eigentlich das System zu verproben, um die Rückführung und die Spülprozesse zu etablieren, um auch zu lernen und auch an der eigenen Marke sozusagen diese Pioniergedanken einzubringen. Und jetzt, und das war dann ja auch in der Pressemitteilung, öffnen wir das System, was wir dann Zero nennen. Und dieses System bieten wir allen Marken an, die Nachhaltigkeit ernst nehmen und die mit uns den Weg gehen wollen.
Also ein Riesenaufschlag im Prinzip. Lass uns mal bei Simi bleiben und dann gehen wir einen zweiten Schritt zu Zero. André, vielleicht an dich die Frage, was jetzt Lars gesagt hat, eigentlich klingt es ja total einfach, dass man denkt, wie so eine Flasche Zeugs rein, waschen, Pfandsystem, kennen wir ja wirklich aus der Getränkeindustrie. Was ist denn so besonders daran für die Kosmetikindustrie oder Körperpflegeindustrie? Warum gibt's das eigentlich noch nicht?
Ich glaube, es gibt ein solches System bisher noch nicht, weil vorher noch keiner auf die Idee gekommen ist. Das aktuelle System in der Drogerie ist gezeichnet von hauptsächlich Einweg-Kunststoffverpackungen. Und dass aus Öl, ein fossiler Rohstoff, man die Verpackung macht, einmal benutzt und dann entsorgt. Die Konsequenzen werden immer transparenter für uns alle in der Gesellschaft. Ob wir gucken, wie Meerteppiche voll werden mit Plastik, ob wir mitkriegen, wie wir gar nicht alles recyceln, sondern einen Großteil tatsächlich verbrennen oder auch downcyclen. Und dass das so nicht weitergehen kann, das wird immer transparenter, sodass immer mehr Menschen sich fragen, was gibt's für Alternativen. Mhm. Und eine Alternative, und das ist die Idee, die Lars geboren hat, ist, ja, warum gibt's denn eigentlich kein Mehrwegsystem? Und ich glaube, die Frage hat sich einfach keiner vorher gestellt.
Ist es denn einfach, würdest du sagen, eigentlich bedarf es gar nicht viel außer der Idee?
Nein, es ist nicht einfach, denn das aktuelle lineare Modell, wie wir es in der Gesellschaft leben und auch in der Drogerie, hat sich ja über viele Jahrzehnte entwickelt. Das heißt, wir nehmen Ressourcen, wir machen was draus, wir geben sie an den Handel, der Handel verkauft sie und irgendjemand kümmert sich schon. Das ist ja ein super durchstrukturiertes System, was tief verankert ist in Art und Weise, wie wir wirtschaften. Und die Übung, die wir betreiben, bedarf, dass wir diese komplette Wertschöpfungskette neu angucken und alle Parteien mit an Bord holen. Was wäre denn, wenn wir die Ressourcen zurückkriegen und sie wiederverwenden und aufhören, sie einmal zu benutzen und dann zu entsorgen? Und der größte Aufschlag, und deswegen ist, glaube ich, das, was wir im Kern machen, wir orchestrieren das System, während wir es bauen, weil wir die ganzen Parteien von Pfandautomatenbetreibern, Händlern, mit der Marke, den Nutzern, der Reinigungsinfrastruktur, die so, wie sie für die Getränkeindustrie funktioniert, nicht eins zu eins zu übernehmen ist, dass wir das orchestrieren, koordinieren und somit das System aufbauen. Und dass auch überhaupt die Marke Simi existiert, ist, liegt daran, dass es eben nicht einfach ist, weil am Anfang gesagt wurde, wie, Mehrwegsystem gibt's ja gar nicht. Also sind wir losgelaufen, haben mit der eigenen Marke bewiesen, dass es geht.
Ich finde das ja immer so spannend, dass jetzt einer, der völlig branchenfremd ist, weil keiner von euch kommt aus der Körperpflege oder Reinigungs- oder gar Kosmetikindustrie. Jemand, der also komplett branchenfremd ist, stellt die Branche auf den Kopf. Man hätte doch eher gedacht, dass jetzt eine Nivea oder ein DAF oder irgendjemand, der also auch die Power hat und die Größe hat und auch das finanzielle Volumen hat, mit so einem Produkt auf den Markt kommt. Woran liegt das? Wie ticken so Märkte? Warum glaubt ihr, dass keiner von denen das gemacht hat?
Ja, soll ich mal anfangen, oder? Also letztendlich ist ja ein relativ ein einfacher Gedanke, ne? Also ich glaube schon, dass auch einige auf den Gedanken schon gekommen sind. Ich glaube nur, ist doch ein recht komplexes System im Detail. Und es ist halt irgendwie ein Sharing Economy Ansatz. Das heißt, ich glaube schon, dass jeder große Hersteller für sich sicherlich den Gedanken, ein Reuse-System zu bauen, auch schon mal auf der Kette hatte und dann den Case gerechnet hat. Und jetzt gibt's ja zwei Punkte, die vielleicht das Ganze ja so ein bisschen begrenzen. Das eine ist, es ist nicht so voll global ausrollbar, weil nun mal die Rücknahmesysteme in den Ländern unterschiedlich sind. Das heißt, da hat man im globalen Case schon mal eine Schwierigkeit, das zu skalieren.
Ja, okay, wenn man an eine Nivea oder eine DAF denkt, dann wird es schwierig, ja.
Genau, und der zweite Punkt ist, glaube ich, dass dieses System insgesamt von der Skalierung lebt. Das heißt, man muss eigentlich das öffnen, damit möglichst viele mitmachen. Mehrweg lebt vom Mitmachen, ist ja immer so ein Spruch, dass man diesen Pool-Gedanken anflanscht. So, und das geht, glaube ich, dann eher vom neutralen Gedanken oder vom neutralen Player. Und genau, ich persönlich habe natürlich schon auch Berührungspunkte zur Kosmetik und Handel gehabt durch meine Beratertätigkeit, wo man natürlich ein bisschen was halt mal gesehen hat, was Prozesse sind, was Supply Chain ist und so weiter. Aber grundsätzlich ist die Schwierigkeit, glaube ich, dieses Geschäftsmodell im Detail zu durchdenken. Und ich erinnere mich noch wirklich dran, und dann höre ich auch auf, ja, wo ich am Anfang nämlich auch mit so einer einfachen Charity-Flasche irgendwie zur Deutschen Umwelthilfe nach Berlin gefahren bin und irgendwie dem Leiter von der Kreislaufwirtschaft das Ding auf den Tisch gestellt habe und habe einfach gesagt, sag mal, was spricht denn dagegen? Das ist ja eine gelaserte Flasche, damals von so einer Agentur aus Oslo. Was spricht dagegen, diese so eine Flasche halt für die Kosmetik zu machen? Und so fing das an, weil ich habe es mir damals auch total einfach vorgestellt.
Ja.
Und in den Gesprächen, und wir haben ja wirklich mittlerweile irgendwie insgesamt, weiß ich, 30 bis 50 Partner an Bord mit irgendwie 100 Leuten, die da mithelfen, wurde dann klar, warum es dann doch so kompliziert ist. Und ich glaube, die Branchenkenntnis hilft so, aber es geht dann um Rückführung, Pfandautomaten, also auch alles Themen, die spülen, die in dieser Branche eigentlich noch gar nicht vorhanden sind. Das heißt, glaube ich, jemand eher, der aus der Getränkebranche käme,
der das
hat eine höhere Nähe zu den Themen, als dass man Kosmetik verstanden haben muss.
Ja, kann ich einerseits nachvollziehen. ich habe auch keine Sorge, dass ihr nicht Kosmetik genug versteht. Ich frage mich nur immer, warum sowas nicht aus der etablierten Industrie, die sich mit diesen Themen seit Jahrzehnten sehr erfolgreich beschäftigt und die sich ja auch alle auf die Fahnen schreiben, wir wollen was für die Umwelt und weniger Rohstoffeinsatz oder recyceltes Kunststoff oder wie auch immer, dass das nicht von denen getrieben wird, sondern dass da jemand ganz Neues in den Markt kommt. Es ist ja oft so, dass dann nachher gejammert wird und gesagt wird, Mensch, die haben den ganzen Markt revolutioniert, hätten wir mal. Ich finde es immer wieder spannend, dass es dann doch meist, wenn es wirklich innovativ wird, aus einer ganz anderen Ecke die Innovation getrieben wird. Apropos wirklich innovativ, Mirko, wie wird denn das von den Konsumenten angenommen? Simi, ihr wart, glaube ich, zuerst bei Butni, ist das richtig?
Ja, ganz genau. Anfang letzten Jahres ging es mit Butni los. Da hat Butni, die von Anfang an halt ein großer Förderer der Idee waren, würde ich sagen, sich bereit erklärt, halt 10 Testmärkte in Hamburg, die haben sie selber ausgesucht, zu deklarieren, wo wir unsere ersten beiden Produkte, das war die Simi-Handseife und das Desinfektionsgel, halt in die Märkte bringen durften. Und der Test wurde relativ schnell abgebrochen, weil er halt erfolgreich war. Und Butni gesagt hat, okay, lass uns das weiter ausrollen, so dass wir halt mit den beiden Produkten in über 80 Märkten dann sehr schnell drin waren.
Ja.
Der Test, dass der halt auch nur so kurz lief, war halt ein Zeichen dafür, dass das angenommen wurde. Es gibt natürlich Stadtteile, läuft es extrem gut, und andere Stadtteile weniger gut. Aber genau wie mit allen Produkten auch, findet man da seine Zielgruppe. Und Butni fand es von sehr schnell sehr gut. Die Zahlen passten. Die Konsumenten haben es angenommen, haben das Konzept verstanden. Genau, so ging es mit Butni los.
Ich habe ja diese schönen Flaschen hier vor mir auf dem Tisch stehen und sie sind ja auch wirklich sehr hübsch. Mirko, du hast mir im Vorgespräch auch gesagt, es hat eine ganze Zeit gedauert, bis die ersten Flaschen zurückkamen, weil bis so jeder davon eine Blumenvase hatte, sozusagen. Wie würdest du das sehen? Was treibt die? Also ich habe euch kennengelernt, das Desinfektionsmittel stand bei meinem Friseur. Da habe ich das kennengelernt und da dachte ich, ach, guck mal. Und habe ich ihn später, nachdem wir darüber gesprochen hatten, habe ich gesagt, sag mal, warum hast du denn das gekauft? Er sagte, das ist das Einzige, was in der hübschen Flasche, also er hat so einen schicken Salon und so. Da sagte er, das ist das Einzige, was es in der hübschen Flasche gibt und die anderen hätte ich mir einfach hier nicht hingestellt. Und da war ich froh, dass es das gab und das passt zu mir so. Was ist denn so euer Eindruck, Mirko? Ist das, kaufen die Leute das, weil es so eine hübsche Flasche ist, weil es eine interessante neue Marke ist oder weil es mehr Weg ist gezielt?
Genau, sowohl als auch. Also wir haben da die drei Säulen. Einmal ist die Flasche natürlich, das Design, die Ästhetik ist uns wichtig, dass es toll aussieht, dass man halt sich tolle Produkte in die schönen Bäder, in die schönen Küchen stellen kann. Das ist das Thema, dass die das Füllgut, also der Inhalt, das sind tolle Rezepturen, das riecht super, das sind naturnahe Rezepturen, das passt. Und der große USP ist natürlich im Endeffekt das Mehrwegsystem. Also es gibt Konsumenten, die finden alle drei Punkte gut, aber andere suchen sich die vielleicht durch die tolle Flaschenform, die sie sich hinstellen möchten, aus. Die anderen leben dann eher den Mehrweggedanken. Und wie du sagst, das ist auch das Thema, was die Konsumenten da halt lernen mussten. Mehrweg aus der Getränkeindustrie ist gelernt, das kennt jeder. In der Kosmetik war es neu und deswegen hat es am Anfang auch gedauert, die Flaschen zurückzubringen. Weil es gab User, die fanden die Flasche super, die haben sie dann zum Refill weitergenutzt. Die andere, wie du sagst, haben sich vielleicht dann hinterher, fanden die Flasche toll, haben sie als Blumenvase umfunktioniert. Aber nach einigen Monaten war es dann so weit, dass jeder genug Flaschen wahrscheinlich zu Hause hatte und die dann halt auch zurückgebracht hat. Aber da hat der Handel uns von Anfang an auch unterstützt und hat gesagt, ihr müsst Geduld haben. Das haben wir mit anderen Mehrwegsystemen genauso gelernt. Es dauert, bis die Leute halt wissen, wo die Flasche zurückgegeben werden kann. Und dann so kam es dann auch ins Rollen. Und dadurch sind die Rücknahmequoten dann jetzt auch steil angestiegen.
Mhm. André, mal so Hand aufs Herz, wie wichtig ist euch, dass die Flaschen zurückgegeben werden? Oder sagt ihr, ist doch eigentlich auch schön, wenn da Blumenvasen, haben sie auch einen Zweitnutzen. Hauptsache, es wird nicht zerstört und es wird kein Plastik gekauft. Wie ist da so eure Einstellung?
Es ist essentiell, dass die Flaschen zurückkommen, aus mehreren Perspektiven. Auf der einen Seite macht ein Mehrwegsystem ökologisch nur dann Sinn, wenn Flaschen viel zirkulieren. Es ist so, dass es einen Herstellungsprozess gibt und einen Entsorgungsprozess. Und wenn wir den nur einmal haben, aber dazwischen ganz viele Kreisläufe, dann macht ein Mehrwegsystem ökologisch unheimlich viel Sinn.
Ganz kurz einmal, was plant ihr? Wie oft kann die Flasche gereinigt
und Wir rechnen mit 30 Kreisläufen. Mhm. Wir wissen aus der Getränkeindustrie, dass Glasflaschen bis zu 50 Mal zirkulieren können. Mhm. Und wir rechnen mit 30, weil wir davon ausgehen, dass wenn die Flaschen irgendwann anfangen, die ersten Ditcher zu bekommen, wir sie dann wahrscheinlich früher rausnehmen müssen und dann eben zu neuen Flaschen herstellen. Kann aber auch sein, dass sich später ein Markt entwickelt, dass es Marken gibt, die sagen, ich möchte aber nur Ditch-Flaschen haben, da kommen wir ja gleich noch zu, um eine komplett konsequente Aussage für die eigene Marke zu tätigen. Genau. Der andere Punkt, warum es unglaublich wichtig ist, dass die Flaschen zurückkommen, ist mittelfristig ein ökonomischer Faktor. Wir sehen jetzt ja gerade akut auch durch die aktuelle Kriegssituation, dass Ressourcen überhaupt nicht eine Selbstverständlichkeit sind, auf jeglicher Achse. Und ein Mehrwegsystem stellt sicher, dass wir unsere Ressourcen zurückbekommen. Mhm. Und durch die Infrastruktur, die wir nach vorne immer weiter entwickeln, haben wir irgendwann auch tatsächlich dann einen günstigeren Zugang zu Ressourcen als immer wieder neu.
Das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Welche Erfahrungen habt ihr denn gemacht? Hängt es von dem, also vielleicht, Mirko, stellst du uns erst noch mal vor, welche Produkte es überhaupt gibt. Ich habe hier die Handlotion in der Hand. Was gibt's denn alles?
Genau, wie ich am Anfang schon sagte, die ersten beiden Produkte, das war so, könnte man quasi als Corona Edition auch bezeichnen. Das waren die Handseife und das Desinfektionsgel.
Es passte natürlich. Ja. Da wart ihr echt, hattet ein gutes Timing, muss man wirklich sagen.
Ich glaube schon, Lars hatte halt auch schon andere Produktideen als ganz früh in der Gründungsphase. Aber der Handel hat ganz klar gesagt, während der Corona-Pandemie, also wir brauchen gerade Handseife, Desinfektionsgel, händeringend. Das wäre das Beste, wenn ihr damit jetzt rauskommt. Dadurch hat sich so ein bisschen die Entwicklungs-Roadmap auch verschoben. Das waren die ersten beiden. Mitte letzten Jahres kam dann das Spülmittel dazu. Das ist ein Produkt, was halt auch ohne die Pumpe auskommt, mit einem Korken, einem Sugera-Korken, wie das Produkt, was du da auch vor dir stehen hast. Genau, Spülmittel. Und im Herbst kamen dann zwei Lotions dazu. Eine Handlotion, eine Bodylotion und ein Bio-Lavendel-Entspannungsbad, was somit auch unser erstes Naturkosmetikprodukt war, auf das wir stolz sind. Und das sind bisher die 6 Produkte, die wir mit der eigenen Marke Simi im Markt haben.
Und was läuft am besten?
Oh, ganz klar, die Handseife. Die Handseife ist extrem beliebt. Die Leute mögen den Duft. Aus dem Grund haben wir halt auch den selben Duft für die Handlotion verwendet. Die Handlotion läuft auch super. Das Spülmittel, das sind so die 3 Topseller, würde ich sagen.
Da bin ich jetzt ehrlich gesagt überrascht. Ich hätte jetzt gedacht, dass man bei so einem ja doch auffällig schönen Produkt für ein Alltagsprodukt, wir reden ja hier von einem wirklichen Alltagsprodukt erstmal, dass da die Handseife, ich hätte jetzt irgendwie gedacht, so hier Entspannungsbad oder Handlotion oder sowas würden mehr nachgefragt werden, weil es ein besonderer Artikel ist als die Handseife, die ich überall stehen habe. Worauf führt ihr das zurück?
Also ich glaube, die Frage ist, wie definiert man läuft gut? Also die Drehzahlen bei Seife sind also per se halt höher als bei Entspannungsbädern insgesamt.
Okay, das macht natürlich Sinn, ja.
Genau, das heißt, ich glaube schon, wenn man jetzt mal so relative Marktanteile nimmt, das Entspannungsbad ist aus meiner Sicht jetzt ein fast perfektes Produkt.
Ja.
Wir haben also einen Sugera-Korken, also wir haben kein Plastik, ne, mikroplastikfreie Rezeptur. Wir sind ja mit dem Cosmos Organic eine Naturkosmetik, also 100% Bio und und wir haben eine Mehrwegflasche und ein Papieretikett FSC zertifiziert. Also und das für einen Preis, der im oberen Segment ist, aber wie oft geht man baden? Also wenn man mal baden geht und dann ein Bio-Lavendel und dann ist es schon irgendwie toll und ist auch wirklich eine extrem, extrem tolle Rezeptur. Insofern darauf bin ich selbst besonders sehr stolz.
Ja.
Und da sind natürlich die Abverkaufszahlen, ich meine, weißt du selber, ne, jetzt kommt dann wieder schöne Wetter und Sommer, da badet man vielleicht nicht mehr so und dann ist es im Herbst vielleicht wieder anders. Ne?
Na klar, das ist klar, aber sag uns doch mal ruhig, lass mal gerne konkret machen. Also ich habe hier 250 ml Flasche und sie ist wirklich schön, Leute, könnt ihr euch angucken. Auch der Korken, da ist nochmal Simi reingestanzt, sieht also wunderhübsch aus. Entspannungsbad, wie oft kann ich damit baden? Für wie viel mal reicht das hier, so eine Flasche, 250 ml?
Je nach Menge Schaum, die man verwenden möchte, kriegt man aus der Flasche bis zu 15 Applikationen raus. Im Schnitt werden es so 10 Mal Baden sein, die man machen
kann. Okay, das ist super. 10 bis 15 Mal und kostet wie viel?
12,49 Euro ja. plus 50 Cent Pfand. Den man ja zurückbekommt.
Die man zurückbekommt, genau. Diese 50 Cent Pfand. Habt ihr schon Kundenstimmen? Wie schwierig finden Kunden dieses Umdenken? Also ich denke, für mich geht es immer so auf zwei Ebenen. Ich sehe diese Flasche, ich finde die hübsch, Naturkosmetik überzeugt mich, auch die Ingredients überzeugen mich. Ich erwarte hier ein schönes Dufterlebnis und so weiter. Wisst ihr, ob es mehr, ich weiß, Mirko, du hast das eben schon mal gesagt, aber ich will trotzdem noch mal nachhaken, ob das jetzt mehr gekauft wird, weil jemand versteht, okay, das ist Mehrwertweg, ich habe ein schönes Produkt für mich, aber ich tue auch was Sinnvolles, oder wird es mehr gekauft, weil, oh, was Neues im Regal und Naturkosmetik mag ich und von der Wertigkeit passt das für mich, lass.
Ich glaube, es ist das Design und das Mehrwegsystem. Also wir haben jetzt noch keine Kundenstimmenauswertung, aber die Entwicklung, also für mich zumindest, die Entwicklung der letzten Jahre im Bereich Naturkosmetik sind ja extrem gewesen. Das heißt, du kriegst, ich will nicht sagen Naturkosmetik von der Stange, aber es gibt relativ viele Marken, die Naturkosmetik ja spielen. Das ist vielleicht so ein bisschen ähnlich wie beim Handy, ne? Beim iPhone, was auch fast ausgereift ist, dann gibt's noch mal eine neue Farbe und vielleicht noch eine bisschen bessere Kamera, aber eigentlich ist das Device fertig, ne?
Ja, und ich finde diese laufende Kampagne schon lustig, eine Kampagne dafür, dass es das iPhone jetzt in grün gibt. Ja. Also das finde ich schon, da muss man sagen, da ist jemand am Werk, der echt Geld hat.
Genau, cool. Und ich glaube, so ähnlich will ich sagen, aber Naturkosmetik ist ja definiert, es gibt etablierte Zertifikate dafür, wie Cosmos oder Natro. Das heißt, es ist messbar und man kann sich sozusagen, man braucht keine große Forschungsleistung mehr. Man kann sozusagen, okay, ja, ich will sagen nicht von der Stange, aber ne, kann man sozusagen einkaufen. Das heißt, die große Revolution, das ist ja auch das, wo wir dran arbeiten im Bereich Nachhaltigkeit, ist auf dem Thema Packmittel, wo es dann in erster Linie um Müllvermeidung geht. Und natürlich hatten wir ja auch überlegt, ob wir mit einer Reuse, Recycle, Plastik, Logik am Anfang vielleicht kommen. Aber ein Glasgefäß macht es dann nochmal ein bisschen transparenter, weil du hast natürlich eine hochdesignte Glasflasche und du hast dann das Thema Mülldiskussion oder Plastikreduktion sofort irgendwie, indem du die Flasche siehst. Und jetzt ist natürlich die Schwierigkeit, den Mehrweggedanken zu spielen. Das ist eine kommunikative Aufgabe. Aber zurück zu deiner Frage. Du hast ja gesagt, ne, welche Käuferschaft das ist. Ich glaube, das ist immer mehr, verstehen, dass es so nicht weitergehen kann und dass Reuse halt eine Lösung dafür ist. Und darum machen wir es ja auch mit unseren tollen Holzaufstellern so transparent, dass es Mehrweg ist. Ja, und plus natürlich das Design auch.
Vielleicht noch ein Punkt dazu, Annette. Du sagtest, wenn neue Produkte halt im Regal stehen, und da komme ich auf Lars' Punkt gerade zurück, wir haben halt unsere Holzdisplays und da versuchen wir natürlich auch die Education mit rüberzubringen, dass es halt Mehrwegprodukte sind. Und auf den Holzaufstellern, die sehr schick sind, das ist auch so ein Feedback, was wir gespiegelt bekommen haben vom Handel als halt auch von den Konsumenten, finden sich halt all diese Kategorien wieder, die man halt in einer Drogerie vielleicht in 6 verschiedenen Regalen, in 3 verschiedenen Gängen wiederfinden würde. Wo uns auch sehr wichtig war, dass wir halt mit den Produkten nicht von Anfang an dort in den Regalen untergehen, weil man gar nicht erkennen würde, das ist ein Mehrwegprodukt. Und so haben wir halt auf unseren Holzaufstellern eine Mehrwegwelt, wo sich die Kategorien wiederfinden und auch die Konsumenten dann halt auch sehen, okay, das sind die Mehrwegprodukte von Simi, heute von weiteren Marken, dann später. Und das hilft uns doch sehr, den ganzen Mehrweggedanken so rüberzubringen. Und da musste der Handel als auch die Konsumenten am Anfang halt umdenken und dazulernen.
Ich glaube, das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, weil so Facing, Brand-Facing im Regal ist ja extrem wichtig. Ihr seid in 6 verschiedenen Kategorien mit einem Produkt. Ihr werdet da sehr klein, sehr, sehr schmal, zwar auffällig, weil Glas und hübsch und so, aber natürlich trotzdem würdet ihr da sehr untergehen. Ist der Handel, du sagst das so selbstverständlich, so eine Dauer-Zweitplatzierung ist ja so die Königsdisziplin im Vertrieb, wenn ich die bei einem Handelspartner durchsetzen kann. War das schwierig oder ist der Handel eher so, endlich macht's einer und klar kriegt ihr eine Dauer-Zweitplatzierung?
Also das ist irgendwie nicht selbstverständlich. Was uns, glaube ich, zugute kommt, ist, dass das Bewusstsein bei den Konsumenten natürlich extrem hoch ist für die Themen. Ich glaube, das war vor 5 Jahren noch nicht so der Fall. Ich glaube auch, dass bestimmt auch Fridays for Future einen Beitrag hatte, so dass man, ne, und die jungen Generationen, die Gedanken sind auch alle richtig. Und das ist super. Und darum ist der Handel da sehr affin für diese Themen und für solche Innovationen. Und die testen sowas vielleicht mal früher, als es vielleicht in der Vergangenheit der Fall war. Da sind wir auch sehr dankbar, dass wir dann ja insbesondere mit Müller und mit Budnikowski irgendwie, ne, so groß rausgekommen sind. Mhm. Der Handel kennt natürlich seine Zielgruppe eigentlich ganz gut. Und wir haben jetzt ja mit einem Premium-Preissegment für eine Drogerie halt auch jetzt eine Zielgruppe, die nicht heißt, ich sag mal 18 bis 25, sondern es geht ja um eine Haltung. Mhm. Ich würde mal sagen, vielleicht eher so Grünwählerschaft oder so, ne, wo du überlegst, okay, ist es jemand, der sich dessen bewusst ist, dass eine Verantwortung übernimmt für sein Handeln, hier einen Beitrag leisten möchte für das Thema Nachhaltigkeit, natürlich auch Hochwertigkeit liebt und auch Design liebt und vielleicht auch nicht ja, und preislich halt bereit ist, vielleicht auch ein bisschen mehr für einen Fairtrade-Coffee zu zahlen als für einen anderen Kaffee. So muss man sich es ja vorstellen. Und deswegen funktionieren dann auch bestimmte Stadtteile und bestimmte Städte besser. Aber es ist jetzt keine Zielgruppe, die jetzt altersbasiert ist. So, und insofern, natürlich wäre es toll, wenn wir dann flächendeckend reingehen. Ich glaube, das ist für den Handel auch neu, weil die tendenziell sagen, okay, wir testen was und dann rollen wir es halt irgendwie gleich nach ganz Deutschland aus. Und jetzt kommt ja eine Segmentierung rein, die gab es vielleicht früher noch nicht so. Also wo man sagt, okay, Preissegmentierung und so weiter. Die haben natürlich ihre Segmentierung, das ist ja alles nicht so. Aber letztendlich ist das ein bisschen neu für die. Und da haben wir gute Gespräche, das ist auch ein Miteinander. Und da sind wir ganz, ja, ganz froh auch und dankbar, dass der Handel mit uns ja diesen Weg geht. Ne? Mhm.
Zu dem Mehrwegsystem. Ihr habt mit Budni angefangen. Budni sammelt die Flaschen. Budni hat ja auch, also die Drogerien haben ja auch schon Mehrweg, weil die ja auch schon Getränke verkaufen. Wie muss man sich das konkret vorstellen? Wo gibt man bleiben wir jetzt mal bei Budni, wo gibt man die Flasche ab? Was passiert mit der?
Genau. Das denkt man gar nicht, aber da gibt es schon eine ganze Menge im Getränkebereich, verschiedene Produkte, die dann auch wieder dort zurückgegeben werden können. Ein Beispiel, Budni oder Müller, die Drogerieketten, die haben keine Leergutautomaten wie bei Edeka und Rewe. Dort würde die Rückgabe im Leergutautomaten genau wie die Getränke funktionieren. In der Drogeriekette wird es direkt an der Kasse zurückgegeben. Und da würden dann pro Flasche die 50 Cent Pfand erstattet werden. Mhm. Genau.
Und was macht Budni? Wie geht das System dann dahinter weiter?
Genau, die Flaschen werden gesammelt. Das ist das gesamte Leergut, Getränke, als auch die Simi-Flaschen und weitere, die zukommen. Die werden in einem kleinen Lager in der Filiale gesammelt und die gehen dann mit den EDA-Transporten. Also morgens ein-, zweimal die Woche wird die Ware in den Filialen angeliefert. Und die LKWs, die nehmen dann halt den Müll, die Pappe, okay, die Verpackung und auch das Leergut wieder mit ins Zentrallager zurück. Ja, im Zentrallager gibt es ein Leergutlager, wo dann jeder Hersteller seine Leergutpaletten hat. Die werden dort sortiert und sobald die Leergutpaletten dann dort voll sind, dann abgeholt. In dem Fall ja von uns, wir bekommen eine Info, wenn die Paletten abholbereit sind. Wir holen die Paletten ab und bringen sie dann direkt zur Spülstraße.
Habt ihr den Eindruck, dass es für den Handel jetzt auch interessant ist, also bleiben wir mal bei Budnikowski, das mit euch zu machen, weil sie wissen, damit muss dieser Kunde wieder in meinen Laden zurück, weil woanders kann das ja im Moment noch nicht abgeben. Ist das ein Grund, dass die sagen, ist mir wichtig, weil ich meine, wenn ich jetzt eine Coke kaufe, kann ich die ja nun überall hinbringen. Da habe ich keinerlei Ladenbindung durch.
Ich glaube, das ist nicht der primäre Grund, sondern es geht schon um das Produkt als solches. Ne? Funktioniert das, wollen die Kunden das haben? Nichtsdestotrotz ist das natürlich eine schöne Kundenbindungsidee und natürlich auch ein Konzept, was die eigene Markenführung stärkt. Also wenn man jetzt als Budni oder Müller oder Edeka sagt, wir haben eine eigene Nachhaltigkeitsstrategie und wir möchten uns damit positionieren, sodass dann Kunden, die nachhaltig denken, zu uns kommen. Okay, dann ist das natürlich ein toller Beitrag. Und ich glaube auch, dass man an der Stelle halt ein Konzept hat, was dann vielleicht auch nicht sofort irgendwie, wo man nicht sofort auf die Margen guckt, sondern wo man halt auch ein Produktkonzept hat, was neu ist, was man dann auch ein Stück weit auch exklusiv hatte. In dem Fall war es Budni so, die hatten ja am Anfang eine gewisse Exklusivität. Und dass man sich damit positionieren kann gegenüber anderen Handelspartnern. Und das ist, glaube ich, so der primäre Grund an der Stelle. Ne? Mhm.
Nun ist ja dieses Mehrweg, okay, das ist sehr eindeutig, man benutzt ein Produkt mehrfach. Kritisch wird ja oft angemerkt, ja, aber es wird durch die Gegend gekarrt, also jetzt erstmal wieder in den Laden zurück, dann ins Zentrallager, dann wird es ja irgendwo hingekarrt zum Reinigen, dann wird es wieder irgendwo hingekarrt zum Befüllen und dann kommt es endlich mal wieder in den Laden. Man braucht Energie für die Reinigung und darüber hinaus ist Glas schwer. Also wenn ich hier dieses schöne Entspannungsbad in der Hand habe, das wiegt schon richtig. Es sind 250 ml drin. Ich würde aber mal sagen, es wiegt bestimmt das Doppelte, würde ich so vom Gefühl her sagen. Keine Ahnung. Man hört ja also die zwei Punkte. Ich packe wieder alles in eine Frage. Aber zwei Themen. Das eine, so die Gesamtrechnung im Sinne von Nachhaltigkeit. Ist es mit allen Transport- und Reinigungskosten wirklich noch so nachhaltig? Und die zweite Frage dann, aber die trennen wir mal. Ich sage sie nur jetzt schon mal. Wie ist das, wenn wir immer mehr in Glas packen? Muss ich dann nicht, ich sag's mal ganz provokativ, muss ich da nicht zukünftig wirklich mit dem Auto zum Einkaufen fahren, weil ich diese ganzen schweren Glasflaschen nach Hause schleppe, wo ich jetzt bisher immer zu Fuß gehe oder mit dem Fahrrad fahre und Auto für mich nicht in Frage kommt. Aber wenn ich hiervon 10 in meinem Einkaufskorb hätte, sagen wir mal, oder 6 aus jeder Produktkategorie 1, ich glaube, das würde ich schon merken. Wir fangen mal mit dem ersten Punkt an, die Gesamtkostenrechnung.
Bevor wir da hinkommen, würde ich sogar noch einen Schritt nochmal wieder zurückgehen und an die Frage davor, das in den Kontext rücken. Die grundsätzliche Frage ist ja, was ist die Alternative? Und die Alternative ist der Status quo. Und der Status quo ist, dass wir ein Müllproblem haben. Wir haben nicht nur ein CO2-Emissionsproblem, wenn wir über Klimawandel und Co. reden. Dann ist leider ist so, dass oftmals nur über CO2-Emissionen gesprochen wird. Wir haben auch ein Ressourcenproblem und ein Vermüllungsproblem und aus beiden resultierend ein Verlust der Artenvielfalt.
Absolut, ich finde es ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Es ist gut, dass du den einbringst. Wir sind so fokussiert auf CO2. Und die ganzen anderen Probleme kommen so ein bisschen, fallen die unter den Tisch. Manchmal hat man
also,
den Eindruck.
Also überspitzt gesagt, dass, aus CO2-Emissionsgesichtspunkten ist das CO2-Ärmste, was ich mit einer Plastikverpackung machen kann, sie ins Meer schmeißen. Super Idee, verursache ich keine weiteren CO2-Emissionen.
Recycling kostet
fertig.
Auch wieder CO2.
Das ist aber nicht das einzige Problem, was wir haben, sondern wenn wir über Nachhaltigkeit reden im Kontext von Konsum, dann ist es wichtig, ganzheitlich drauf zu gucken. Und das ist CO2-Emissionen, das ist Ressourcenverbrauch und das ist Toxizität der Materialien, die im Einsatz sind. Und weil der Ist-Zustand, wie wir im Moment Dinge verbrauchen, weil wir haben ja tatsächlich bei der Drogerie, wir reden immer von Verbrauchsgütern, in echt ist es aber, der Inhalt ist ein Verbrauchsgut und die Verpackung ist ein Gebrauchsgut. Mhm. Wir vermessen dem keinen Wert bei, entsorgen es und haben die Probleme, die wir heute sehen, und das wissen ja alle, das wissen immer mehr Menschen, Nutzer, das weiß aber auch der Handel. Und ein Grund, warum der Handel diese Wege mit uns geht, ist, weil sie gucken, okay, also wir verkaufen die ganze Zeit Müll mit Inhalten und vielleicht gibt's alternative Wege und dann sind sie halt auch bereit, das mal zu probieren mit uns und dann uns auch die Fläche für den Aufsteller zu geben. Mhm. Also das in dem Kontext einmal betrachtet, wie nachhaltig ist das Ganze denn? Diese drei Parameter sind die drei Parameter, in denen wir denken. Wir denken in CO2-Emissionen, wir denken in Ressourceneinsatz und wir denken in Toxizität. Und ein Mehrwegsystem, wenn es denn ein ganzheitliches System ist, also es zirkuliert, es wird zurückgebracht, es ist so regional, wie es nur geht, ist eine komplett überlegene Lösung gegenüber jeder Einweglösung. Mhm. Das wissen wir auch dadurch, ich meine, die komplette EU will bis 2050 eine Circular Economy sein. Es gibt Direktiven, wie künftig mit Einweg umzugehen ist. 2023 gibt es eine Angebotspflicht für Mehrweg im To-Go-Bereich, weil auch da das gleiche Prinzip im Moment der Status quo ist, nehmen, nutzen, entsorgen. So, und dann, das ist halt der Blickwinkel grundsätzlich. Also ein Mehrwegsystem, Dinge wiederzuverwenden, ist nachhaltiger, als sie einmal zu benutzen und zu entsorgen.
Gibt es da Berechnungen zu? Weil wir haben ja die Transportkosten, die Reinigungskosten, die Energiekosten für die Reinigung.
Es gibt aus der Getränkeindustrie komplette Transparenz darüber und was die Deutsche Umwelthilfe dazu sagt, was WWF, was Greenpeace alle deklarieren, um dieses Thema Vermüllung in den Griff zu kriegen, ist die einzige Route, dass wir entweder in komplett geschlossenen industriellen Kreisläufen denken oder in Mehrwegsystemen. Mhm. Wir denken in beidem, weil wir es nach vorne sehen, dass wir es kombinieren können. Und die Berechnung gibt es. Das kann man auf der Deutschen Umwelthilfe zum Beispiel auf der Webseite sehr schön alles nachlesen, dass im Getränkebereich die umweltfreundlichste Lösung eine Mehrwegglasflasche tatsächlich ist. Wobei es uns gar nicht um Glas geht, uns geht es um Mehrweg. Und wir denken auch in Kunststoffvariationen, die man nach vorne in Mehrweg machen kann, solange es eben dazu führt, dass Kreisläufe geschlossen werden. Mhm. Vielleicht komme ich zu deiner Gewichtsfrage dann einmal. Also das Thema Gewicht, es ist völlig richtig, dass alles, was mehr wiegt, mehr Energie braucht, um es zu bewegen. Und das ist auch bei unserer Flasche der Fall. Eine Glasflasche, die dafür designt ist, 30 Mal zu zirkulieren, ist stabiler und schwerer als eine Flasche, die dafür designt ist, einmal zu benutzen und dann wegzuwerfen. Wenn man aber die komplette Wertschöpfungskette anguckt von einem Gefäß, dann kann man es grob unterteilen in die Herstellung, die Nutzung und die Entsorgung. Und ein Mehrweggefäß punktet grundsätzlich auf Herstellung und Entsorgungsseite komplett. CO2-emissionsseitig und natürlich auch ressourceneinsatzseitig. CO2-emissionsseitig, weil einmal hergestellt und dann immer wieder verwendet. Da kann man dann zum Beispiel in unserem Fall unsere Glasflasche in der Herstellung ist circa bei 300 Gramm CO2. Wenn wir die Flasche 30 Mal zirkulieren, sind es 10 Gramm. Eine konventionelle Plastikflasche in der Herstellung liegt bei über 200 Gramm in der Herstellung. Mhm. Das heißt, wenn wir die Glasflasche nur einmal benutzen, durch den Energieaufwand Stand heute, ist es umwelttechnisch keine bessere Idee, wenn wir nur dieses Parameter angucken.
Ja, nur Glas alleine, das ist ja gerade so wieder ein neues Thema, dass diese ganzen Glas-Single-Use-Verpackungen nun gar nicht so der Hit sind umwelttechnisch. Ja, gerade jetzt auch in dieser Phase Gaspreise und so weiter wird ja immer schwieriger mit der Glasproduktion.
Ist halt die Frage, welche Energiequelle genutzt wird, um eine Ökowanne zu powern. Glas braucht sehr viel Energie, um hergestellt zu werden. Und wir machen ja jetzt nicht nur, also gesellschaftlich geht es ja nicht nur um Vermüllung, sondern auch um Energiewende und Mobilitätswende.
Absolut.
Und das sind Dinge, die auch da nach vorne vorteilhaft sich auswirken werden. Aber zurück zum Punkt. Also vom Gewicht her, wir sind schwerer. Und ja, wenn man eine Glasflasche transportiert, dann sind die CO2-Emissionen im Transport im Vergleich zu einer leichteren Kunststoffflasche, da punktet Kunststoff. Wenn man aber dann sich auch anguckt, was passiert denn danach mit dem Kunststoff, dann ist Stand heute so, dass mehr als die Hälfte davon erstmal verbrannt wird. Und zur Erinnerung, Kunststoff ist Öl. Also alleine nur die Kategorien Dusche und Waschbecken in Deutschland verbrauchen wir pro Jahr 100 Millionen Liter Rohöl, die wir am Ende verbrennen, um dieses Einweg-Kunststoffsystem zu stützen. Mhm. Und das verursacht auch alles CO2-Emissionen. Sowohl in der Förderung, Raffinerie, die Transportwege, die da anfallen, als auch in der Entsorgung. Da ist es nämlich so, dass wir letztes Jahr zum Beispiel immer noch 700.000 Tonnen Einwegplastik nach Südostasien exportiert haben mit Containerschiffen. Und das ist auch ein Transportresultat, natürlich, was ich vielleicht nicht merke, auf dem Weg von zu Hause in den Supermarkt, was aber faktisch stattfindet. Und wenn man das alles zusammenrechnet, ja, dann ist es, unsere aktuellen Kalkulationen zeigen, dass unser Mehrwegsystem ungefähr ein Drittel der CO2-Emissionen verursacht wie eine vergleichbare Plastikflasche, die deutlich leichter ist. Die Zahlen sind allerdings noch nicht validiert, weil wir als Startup das parallel machen und für uns die Kalkulation vorbereiten und im Laufe des Jahres vorhaben, diese Zahlen dann auch weiter zu validieren.
Mirko, stelle ich mir das so vor, dass wir demnächst aus dem Butni gehen mit so kleinen Kisten, wie wir jetzt aus dem Getränkemarkt gehen und da habe ich meine ganzen Flaschen drinne, weil ich meine, ich höre das immer wieder, wir befassen uns auch sehr mit diesem Glasthema Mehrweg und dann kommt immer wieder, ja, das ist doch viel, kein Konsument hat Lust, das nach Hause zu schleppen, es ist doch viel zu schwer. Und dann sage ich immer dagegen, aber du bringst doch auch deine Kiste Cola nach Hause. Dann sagen viele, nee, ich kaufe Cola nur noch in Plastikflaschen oder Wasser, was auch immer. Cola trinkt ja gar keiner mehr offiziell. Also die Wasserflaschen nehme ich auch. Ich übrigens bin bei Wasser wieder zu Glas zurückgegangen. Wie ihr seht, steht hier auch Glas auf dem Tisch. Aber ich meine, das könnte man ja auch umlernen, wenn es jetzt ganz mehr, und wir kommen ja dazu, ihr wollt ja nicht nur mit Simi Mehrweg machen, ihr wollt ja die ganze Branche revolutionieren. Könnte es ja doch so kleine Kisten geben, die ich aus dem Butni schleppe und dann habe ich meine 6 verschiedenen Flaschen da drin. Das ist jetzt mal ganz weit gesponnen. Lars, du sagst jetzt mal die professionelle Meinung dazu.
Nee, keine Ahnung. Ich glaube, Convenience ist extrem wichtig. Das darf man ja nicht außer Acht lassen. Ne? Wir wollen ja schon ein System bauen, was in die Alltagsprozesse von jedem Einzelnen passt und jeder weiß, man ist irgendwie gestresst und hat 1000 Themen und dann muss man auch noch 10 Glasflaschen schwer zum Butni
tragen. Ich glaube auch einfach, dass es nicht nur ein Goodwill ist, sondern dass das unglaublich für den Erfolg entscheidend sein wird.
Das auch.
Und, ob man da Wege findet, die das aufwiegen, denn wir sind ja alle Gewohnheitstiere und wir sind alle diese soziale Abwägung oder die eigene Nutzenabwägung zwischen, das wäre gut für die Umwelt, aber für mich nicht so gut. Also da gibt's ja noch ganz viel.
Ja, ich glaube, es gibt zwei Entwicklungen. Die eine Entwicklung ist, der Online-Verkauf steigt exponentiell und das ist sicherlich hat mit der Pandemie zu tun, aber gerade in dem Bereich, ich will jetzt nicht sagen Dohlenwolfen, aber Basic-Konsumgüter, wo es nicht um Frische und nicht um Exklusivität geht, da sind die Leute einfach bereit, dann wie bei Picknick und bei Flaschenpost und bei Rewe Online und so weiter mehr und mehr einzukaufen. Mhm. So, das ist eine Entwicklung, die unser System natürlich gedanklich fördert, weil
klar,
dieser Gedanke,
stimmt,
dass
ich gar
man
nicht dran gedacht, ich muss es ja da nicht muss das, ja der Postbote schleppen.
Ja, ein extrem schönes Kundenbindungsprogramm im Übrigen, weil Rewe Online ist ja ein gutes Beispiel. Da kann man ja so viel Pfand abgeben, wie man neu kauft. Das ist deren Logik. Das heißt, wenn man also 3 leere Simi-Flaschen hat und dann 3 neue kauft und die dann abgeben kann an der Haustür, wo man mit Handheld das Ganze bezahlt, das sind ja so Zukunftsmodelle, wo okay. wir auch dran sind, wo wir mit kleineren Startups schneller vorankommen, die natürlich mit irgendwie Bikern unterwegs ist. Ich bin jetzt nicht bei Gorillas, sondern ne, bei nachhaltigen Fahrdiensten. Und da starten wir die ersten Piloten. Das ist die eine Entwicklung, die, glaube ich, auch unabhängig von der Kosmetik passiert. Gut, und die zweite Entwicklung ist, glaube ich, dass wir nicht vorhaben, ausschließlich in Glas zu gehen. Wir haben ja dieses tolle geförderte Projekt dann mit der TU Hamburg hier, wo es halt um Monomateriallösungen aus Plastik geht, die natürlich dann deutlich leichter sind, wo man eigentlich heute auch sagen kann, okay, gebe ich das zurück. Und ich glaube, das ist dann wichtig zu sagen, ich kann es halt überall zurückgeben. Man wäre früher gedacht, dass man irgendwie sein Paket irgendwie bei einem Kiosk abgeben kann. Das war früher immer die Deutsche Post und jetzt gibt man es bei einem Kiosk ab. Und ich glaube, diese Entwicklung, dass es sogenannte Drop-off-Points gibt, dass man überall oder an vielen verschiedenen Stellen Sachen abgeben kann, wo es wo es um tägliche Sachen geht, die spielen uns die Karten. Insofern mussten wir auch erst diese stationären Abgabepunkte etablieren und können jetzt dann das Thema E-Commerce nachziehen.
Ich möchte noch einen Gedankengang ergänzen. Das, was du gerade sagtest, Anne, ist komplett nachvollziehbar, dass man den Gedankengang überträgt mit Getränkekisten und Schleppen und schwer. Das Nutzungs- und Einkaufsverhalten von Drogerieartikeln ist ein anderes als von Bier und Wasser. Man hat nicht jeden Tag und macht die Flasche leer, sondern, oh, heute brauche ich mal eine Handseife und eine Lotion. Und nicht, oh, heute gehe ich los und kaufe alles neu und muss deswegen 15 Flaschen schleppen. So ist das Einkaufsverhalten in der Drogerie nicht.
Das heißt, stimmt natürlich. Ich habe dann mal eine Handlotion und mal ein Entspannungsbad. Das stimmt natürlich, das ist nicht vergleichbar. Ist ein gutes Argument, das muss ich mir merken. Ich höre das nämlich auch immer wieder. Finanzierung, wie habt ihr, das ist ja ein relativ großen Angang, den ihr hier gemacht habt. Ihr produziert nicht selber, ihr kauft zu, nehme ich mal an, die Inhalte, genau. Trotzdem ist das natürlich ein Riesenunterfangen. Wie habt ihr euch finanziert?
Das ist tatsächlich ein Riesenunterfangen, auch nicht so einfach. Also gerade in der frühen Phase, Impact Invest heißt das ja schön in Deutschland. Und wenn du dann in dieser Pre-Seed-Phase bist, wo man noch nichts vorzuweisen hat, dann muss man
meistens... Idee, aber die Idee ist immer das Wichtigste, Lars.
Ja, dann muss man meistens zu eigenen Mitteln greifen und das habe ich dann auch gemacht. Also es sind halt eigene Mittel reingeflossen und wir haben natürlich Wege gefunden, auch mit Business Angels zu reden und haben mit der GLS Bank in der frühen Phase eine nachhaltige Bank, die das Thema A gut findet und B das Thema insgesamt total ernst nimmt. Insofern wollte ich die Bank ja auch nennen, war sehr zufrieden mit unserer Hausbank. So, und das war also der Start. Ne? Ich glaube, insgesamt ist jetzt 1 Million mal reingeflossen. Das ist also schon 4 Entwicklungsleistungen in den letzten 1,5 Jahren, 2 Jahren passiert. Und jetzt kommt da die nächste Phase. Und da geht es ja um Wachstum. Und Wachstum heißt ja auf der Ebene Zero, dass man natürlich jetzt Mehrweg-as-a-Service-Projekte fährt mit etablierten Marken, wo man Sachen vorhalten muss, wo wir skalieren, wo wir jetzt in Österreich gegangen sind, wo wir vieles parallel machen. Und da bist du natürlich wieder beim 7-stelligen Bereich. Und da haben wir bestimmte Säulen. Und eine, die möchte ich hier mal erwähnen, das ist nämlich eine Crowdfunding-Kampagne, die ich wirklich sehr toll finde, mit einer nachhaltigen Crowdfunding-Plattform. Green Rocket heißen die, die sehr gut zu uns passen, die halt Erfahrungen im Bereich Mehrweg mit umverpackt haben, die halt begeistern und die auch begeistert sind. Und da starten wir jetzt, ich glaube, Investmentstart ist Ende Mai, 21. Mai, mache ich jetzt ein bisschen Werbung für.
Ja, mach mal, also und, es ist ganz aktuell, also, liebe Hörer, es geht ganz demnächst los und ihr könnt alle dabei sein.
Green Rocket heißt die Plattform, die findet ihr bei Google und ansonsten auch gerne eine Mail an Simi oder an Zero, wo wir dann auch gerne mehr Informationen geben können. So, und da starten wir jetzt die Kampagne und da sind wir sehr froh.
Welches Volumen strebt ihr da an?
Genau, wir haben ein Volumen von 750.000 Euro dort als Zielwert. Und ich glaube, die Kampagne läuft insgesamt 2 Monate.
Super. Du hast es jetzt schon mehrfach erwähnt. Wir wollen natürlich auch über Zero sprechen. Ihr habt im Vorgespräch den schönen Begriff genannt, dass Simi eigentlich ein Pilot ist für euch, um zu zeigen, dass man in der Kosmetikbranche und im Drogeriehandel durchaus in Mehrweg gehen kann. Aber eigentlich habt ihr ein noch viel größeres Ziel, und zwar mit Zero. Wer kann uns das noch mal ein bisschen erklären, Mirko?
Genau, ich kann da gerne beginnen. Also wie du schon sagst, Zero ist quasi unser zweites Geschäftsmodell, und die eigene Marke Simi, die tolle Spaß macht und wir auch tolle Produkte haben, kann man auf alle Fälle als Proof of Concept, Proof of Market betrachten, dass jetzt auch alle sehen, das funktioniert. Ja, also der ganze Kreislauf, den bekommen wir geschlossen. Die Produkte werden gekauft, sie werden zurückgegeben, sie werden gespült, sie werden wieder befüllt. Und genau dieses Konzept, wie ein Pooling-System aus dem Getränkebereich, möchten wir auch anderen Marken zur Verfügung stellen. Das passiert unter der Marke oder unter dem Namen Zero mit 3 O geschrieben. Das sind unsere 3 Kreise, die 3 Kreisläufe, die 3 Kreise, die wir jetzt auch auf allen Gefäßen wiederfinden werden unter dem Boden. Da wird das Logo zu finden sein. Und genau in diesem Mehrwegsystem für die Drogerie stellen wir unsere Gefäße, die Flaschen, in Zukunft Glastiegel, in Zukunft auch die Reuse-Recycle-Lösung, die wir jetzt mit der TU hier in Hamburg gerade in der Vorstudio haben, anderen Marken zur Verfügung, die diese Gefäße nutzen können, ihre Produkte zu verkaufen. Und wir kümmern uns dann um das Einsammeln der Gefäße, um das Spülen der Gefäße, die Gefäße wieder zur Verfügung stellen für die nächste Abfüllung.
Nochmal vielleicht zu dem Zero. Du hattest ja gesagt, 3 Kreisläufe, das ist Marke, Handel, Nutzer, Nutzerin, ne? Dass man das nochmal so vor Augen hat. Das sind die 3 Kreisläufe, die ihr da miteinander verbinden wollt. Aus meiner Sicht, ich habe hier das Glück, vor mir stehen jetzt all diese schönen Flaschen. Es gibt auch schon kleine, wie nennt man die, Tiegel, ne? Kosmetiktiegel oder Glastiegel, sehen wunderhübsch aus mit einem Holzdeckel. Was ist hier drin geplant? Ihr habt doch auch, glaube ich, schon einen Kunden, der dabei ist.
Ja, also wir haben...
Jetzt habe ich gepetzt.
Nee, wir haben nicht nur einen Kunden. Nee, ich glaube, also erstmal kann man wieder sagen, wir werden mit den Tiegeln unsere eigene Marke auch pushen. Das heißt, wir haben Tag- und Nachtcreme vor,
okay,
die jetzt in der Entwicklung sind. Und wie du schon sagst, die Tiegel sind wirklich wunderschön. Es ist halt irgendwie eine sehr ikonische Form, wieder ähnlich der Flasche. Es gibt im Tiegelbereich ja auch Glastiegel. Das heißt, das Thema Glas ist für die Produktkategorien Gesichtscreme ja durchaus bekannt. Mhm. Der einzige Unterschied ist, dass es jetzt ein Mehrwegtiegel ist. Das heißt, die CO2-Bilanz lässt sich dann noch deutlich besser berechnen. So, und dann habt ihr einen Holzdeckel, und es wird in dem Fall auch noch eine Faltbox geben, die da drumherum kommt. Da kommen wir nicht drumherum, weil es doch Informationen auch bedarf.
Klar.
Und die Produkte sind geplant für uns selbst. Und was du meintest mit Zero, ist es so, dass wir halt, ja, eine, wie man so schön sagt, so eine kleine Lead-Pipeline haben. Wir haben das Jahr 2022 für uns auch als Zero-Pilot-Jahr ausgeschrieben. Mhm. Das heißt, wir pilotieren das, wir testen das mit Marken, um auch das Feedback wieder zu bekommen. Es gibt aktuell 3 Pilotprojekte, die parallel laufen, wo wir halt Pilot-Launches vorbereiten. Eine Marke, und da sind wir besonders stolz drauf, das ist die Firma Barbour, die ja aus dem Luxusbereich kommen. Mhm. Auch eine ganz interessante Konstellation, weil die ja nun gar nicht beim Drogeriemarkt sind, sondern ihre eigenen Stores haben und eigene Kosmetikstudios haben. Und mit denen wir wirklich sehr gute Gespräche haben. Auch tolle Firmen, eine sehr ernst gemeinte Nachhaltigkeitsstrategie verfolgen und Kreislaufwirtschaft eine elementare Säule ist. Und insofern sind wir da ja ganz stolz, dass wir dann halt auch mit so einem High-Performance-Luxus-Marke rausgehen.
Ja, absolut.
So George Clooney mit Nespresso, ne? Also das passt ja ganz gut. So, ja. Und das ist jetzt, was wir als erstes machen. Die anderen Sachen sind natürlich vertraulich. Und für 2023 haben wir dann Skalierungsjahr, wo wir sagen, wir wollen mit mehreren Marken dann auch ein bisschen größer denken.
Wie ist da so die Resonanz? Was hört ihr? Also Barbour ist natürlich eine Mega-Referenz, finde ich ganz toll, als einen der ersten Kunden zu haben. Wie laufen denn da die Gespräche so? Sind die Firmen offen und sprecht ihr eher mit kleineren oder geht ihr auch an die Beiersdorfs, Unilevers dieser Welt mit den ganz großen Körperpflegemarken?
Ich fange nochmal an. Ich glaube, grundsätzlich ist das Thema für alle interessant. weil es einfach eine echte Innovation ist. Und ich, wie es vorhin schon mal gesagt hat, die größeren Unternehmen haben einfach andere Kalkulationsmethodiken, dass man halt auch gucken muss, rechnet sich das global und so weiter. Ich glaube, eher ein bisschen schwerfälliger. Mhm. So, und man kann schon sagen, dass wir mit allen mehr oder weniger im Gespräch sind. Aber die ersten Starts, die wir jetzt machen, ist tendenziell mit großem Mittelstand, wenn man es so will.
Ja.
Also mit Unternehmen, die vom Vorstand getrieben das Thema relativ schnell durchpushen können. Das ist super.
Der immerwährende Vorteil unseres deutschen Mittelstands. Ja, ist doch super. Am Ende so, wenn da einer das will, sind die Dinge machbar. Versus beim Konzern mit Globalität und all den anderen Problemen, Komplexitätsproblemen, ja.
Genau, aber am Ende, klar, ist das super interessant, mit großen Unternehmen das zu machen. Und ich kann aber auch gut nachvollziehen, dass der ein oder andere ein bisschen vorsichtiger ist, weil ein bisschen zögerlicher, mal gucken, eigene Entwicklung auch hat in dem Bereich. Und insofern, wird es Stück für Stück weitergehen.
Warum macht ihr das? Ich habe, als ich mir das angeguckt habe, Simi war mir unmittelbar klar, das habe ich sofort verstanden. Da habe ich gedacht, geile Idee, neue Marke, Mehrwegsystem und so weiter. Aber ich stelle mir das jetzt mit Zero, mit dieser Öffnung für alle, natürlich kommen nach und nach erst welche dazu, aber ich stelle mir das unglaublich komplex vor und auch eine Wahnsinnsverantwortung, weil ihr da ja im Hintergrund Kreisläufe managen müsst mit unterschiedlichen Anbietern, unterschiedlichen Abfüllern und. Da steckt ja ganz viel dahinter. Warum macht ihr das?
Simi ist aus der Idee geboren, dass wir das Konzept Müll in der Drogerie und in der Kosmetik helfen abzuschaffen. Da gibt es mehrere Routen tatsächlich für. Mhm. Mehrweg ist die komplette Kategorie-Kompatibilität verspricht und gleichzeitig es einfach macht in der Nutzung zu Hause. Wir als Simi GmbH, als kleines Startup am Anfang, haben, du fragtest vorhin mit, warum bewegen sich die Großen nicht? Naja, wenn ich jetzt Verantwortung übernehme für meinen Müll, kostet das tatsächlich auch Geld.
Absolut,
und das hat uns am Anfang jetzt auch auf die gewisse Weise genötigt, unsere Marke in der oberen Hälfte des Marktes preislich zu positionieren, weil das Rücknehmen von den Gefäßen, das Reinigen von den Gefäßen kostet im Vergleich zu, ich kümmere mich nicht. Das ist für große Konzerne schwer in die Kalkulation reinzutun und für uns ein erster Schritt gewesen. Damit werden wir aber auch marktanteilstechnisch, selbst wenn wir 15% des Marktes gewinnen können, halt einen Bruchteil Impact haben. Richtig Impact können wir dann haben, wenn wir das tun, was wir jetzt machen, nämlich das System aufmachen und andere Marken, die auch den Markenwert, meine Gefäße machen keinen Müll mehr, meine Wertschöpfungskette ist so CO2-emissionsarm, wie es geht, mithelfen, diesen Gedanken voranzutreiben und dann können wir einen richtigen Impact haben. Die Getränke.
Das heißt, eigentlich war eure Idee von Anfang an das Mehrweg und Simi war Mittel zum Zweck, um, wie ich vorhin schon mal sagte, Proof of Concept zu haben?
Ja.
Das heißt, ihr seid gestartet damit, das ganz große Rad drehen zu wollen. Jetzt lachen sie alle hier, ihr könnt das leider nicht sehen, aber hier schmunzeln alle.
Die Idee eines Mehrwegsystems macht, das Lars sagte das vorhin schon mal, ein Mehrwegsystem macht dann Sinn, wenn mitgemacht wird. Und das bedeutet wirklich alle. Handel, Marken, Nutzer. Und es muss einfach bleiben. Wenn jetzt im aktuellen Wettbewerbsmodus, so wie unser System gerade ausgerichtet ist und wo es uns hinführt, wissen wir ja, alle denken weiterhin in ihre eigenen Lösung. Dann werden wir kein kompatibles, einfach nutzbares System haben, was Sinn macht für Nutzer. Und dann wird es auch nicht funktionieren. Und das ist der Kern der Idee, dass wir ein System, was Zero Waste verspricht, mit drei Kreisen, drei O's, die ineinander greifen, wo alle mitmachen. Und die mitmachen, werden diejenigen sein, die als erstes mit vorpreschen und wahrscheinlich auch den größten Benefit aus dem System für die Marke ziehen können als First Mover. Am Ende ist es aber ein Angebot für alle mitzumachen, um eben das Konzept Müll zu eliminieren. Gibt andere Routen, wie zum Beispiel, wenn man zum Beispiel im Bereich Dusche denkt, gibt es auch Festseifen, was auch eine super Route ist, um deutlich weniger Müll zu produzieren. Mhm. Funktioniert aber nicht für viele Menschen, mögen sie nicht, die Rezepturen funktionieren für sie nicht. Und da gibt es dann zum Beispiel eben auch diese Alternative. Und es gibt viele Kategorien, wo es keine bessere Lösung gibt als Gefäße, wie zum Beispiel Handdesinfektion oder Lotion und Co. Genau, und je mehr mitmachen, desto mehr Volumen werden wir draufkriegen und durch mehr Volumen werden wir die Kosten für Rückführung, Reinigung auch weiter runterbekommen und desto zugänglicher werden wir das System machen können und das ist Teil des Plans.
Es gibt ja, ihr habt das schon mehrfach auch selber angesprochen, es gibt ja noch andere Optionen, um Verpackungsmüll zu reduzieren oder gar zu vermeiden, wie zum Beispiel unverpackt. Ich weiß, dass Weleda Teststationen hat, auch in Drogeriemärkten, wo man vor Ort selber nachfüllt. Natürlich kann man sich schon sofort, wer es noch nicht gesehen hat, kann sich es aber sofort bildlich vorstellen mit vielen Problemen, wie was ist mit Tropfmengen auf dem Fußboden, wenn da einer hinfällt und so weiter. Wie seht ihr euer System im Vergleich zum Beispiel zu Unverpacktlösungen oder zu diesem Testsystem, was Weleda gerade ausprobiert?
Wir sehen tatsächlich 7 Routen in Richtung Zero Waste und Refill. Da gibt es verschiedene Ansätze. Refill-Stationen sind eine. Und grundsätzlich finden wir die alle super, weil sie alle das gleiche Ziel unterstützen, was wir vor Augen haben. Es sind nur andere Routen, wo sich andere im Moment drum kümmern. Und das ist auch gut so. Refill-Station als Beispiel ist etwas, was aus ökologischer Sicht enorm viel Sinn macht, was in der Reinigung, Keimbildung noch Herausforderungen mit sich bringt, was vor allem aber in der Skalierung für den Handel für uns Stand jetzt schwer vorstellbar ist, wie das umgesetzt werden soll, wenn jede einzelne Marke mit einer eigenen Maschine kommt, weil dann haben wir bald Drogerien, in denen nur noch 30 Maschinen reinpassen, aber nicht mehr die Vielfalt an Produkten, die wir heute haben, weil sie sehr viel Platz einnehmen. Und für Nutzer bedeutet es, bevor ich einkaufen gehe, muss ich mir überlegen, welche Flaschen muss ich nochmal mitnehmen, weil alle wieder in ihre eigenen Lösungen denken und damit ihre eigene Flasche haben, die nur mit dieser Maschine funktioniert. Eine alternative Route, die wir sehen, und die gehen wir auch mit Unverpacktläden zum Beispiel, wo es uns auch gibt, ist halt der Gedankengang, sollte nicht vielleicht die Flasche, die eine Flasche sein, dass es ich vor Ort entscheiden kann, was will ich denn abfüllen? Und da hätten wir eine super Idee, was für eine Flasche das sein könnte, nämlich eine Zero Mavic Flasche.
Steht zufällig Zero unten drauf, ja.
Der Standard ist, der für alle Refill-Stationen dann funktionieren kann. Dann wird es nämlich praktikabel für den Handel, das Ganze anzubieten in einheitlichen Lösungen. Ja. Und es wird machbar für Nutzer loszugehen, ohne vorher zu wissen, ach ja, ich wollte ja das Produkt von der Marke kaufen, sondern vor Ort zu gucken, was ich abfüllen kann, weil eben eine Refill-Säule damit kompatibel ist, bei dem Beispiel. Ein weiteres Beispiel sind Pulverformen von Rezepturen oder auch Refill-Beutel.
Gibt es ja auch zum Beispiel schon, ne?
Gibt's
dass
auch.
Dass ich mir kleine Tabletten und Pulver kaufe und selber mit Wasser auffülle.
Richtig. Und das sind beides Minimierungsrouten, die super sind, weil weniger Müll anfällt. Bei Refill-Beutel sagen wir ja, mach doch Refill-Flasche. Haben wir eine. Und bei Pulverformen sagen wir, ja, kannst du auch zu Hause super nutzen. Und wenn du die dann irgendwann entsorgen willst, wie wär's denn, wenn die Flasche zu Hause auch eine Zero Mavic Flasche wäre? Das heißt, das sind alles Routen, die völlig valide sind, an die wir auch denken und die wir auch berücksichtigen und die wir gerne integrieren wollen in unseren Ansatz. Und aus unserer Sicht spricht überhaupt nichts dagegen, als eine Marke, die Kosmetik oder Drogerieartikel herstellt, in all diesen Routen zu denken, weil es gut sein kann, dass eine gewisse Applikation für die Marke mit einer anderen Route passender ist. Aber eine Mehrwegflasche super einsetzbar ist in einigen dieser Routen. Also das Ziel ist das gleiche. Entsprechend sind wir große Befürworter von all diesen Routen.
Wie seht ihr das in 5 Jahren? Ist dann Zero ganz groß oder ist Simi ganz groß? Was glaubt ihr, was wird schneller funktionieren? Weil bei Simi habt ihr ja das Thema noch, ihr müsst noch ganz viel Distribution aufbauen, ihr müsst die Kreisläufe noch schließen. Im Moment kann ich es bei Müller kaufen, glaube ich, ne? Und bei Butni und auch da zurückbringen. Aber da gibt's natürlich noch ganz viel mehr. Und ihr habt auch das, hattest du mir, Mirko, erzählt, wenn ich es online kaufe, kann ich es auch zu Müller zurückbringen, ne? Das ist richtig?
Ja, genau. Also bisher sind wir online noch nicht verfügbar. Das wäre so der nächste Schritt. Aber Müller hat halt, also mit Butni, die haben ja den Schwerpunkt in Norddeutschland. Von Sylt bis Berlin gibt es Filialen und natürlich Hamburg und Großraum Hamburg, die Mehrzahl der Filialen. Und super passt dazu halt Müller. Die bedienen den Rest Deutschlands plus Österreich jetzt. Haben auch über 100 Filialen, wo das gesamte Sortiment verfügbar ist. Und da gibt es aber in allen Filialen Click and Collect, heißt das bei Müller. Man bestellt die Produkte online und lässt sie quasi in seine Heimfiliale liefern, wo man sie direkt abholt. Und die Rückgabe kann in allen Filialen halt erfolgen.
Ja.
So, dass der nächste Schritt quasi auch ein E-Commerce-Modell halt wäre oder sein kann. Und das ist das, an dem wir arbeiten, so dass man halt dann die dann dort zurückgeben kann.
Lars, du bist investiert in dem Unternehmen. Du hast eben erzählt, steckt auch privates Geld natürlich drinne. Wo siehst du die Zukunft? Ist CME das große, deine erste Priorität oder ist Zero deine erste Priorität, oder?
Also, wenn ich es mir wünschen würde, dann wäre Zero. Und 5 Jahre ist halt eine große Zahl, ne? Ich meine, mittlerweile in 5 Jahren zu denken, das ist echt irre.
Stimmt.
Also ich denke immer so in einem Jahr, und ich habe vor einem Jahr in einem Jahr gedacht und hätte mich total verschossen, wo wir jetzt stehen, weil es einfach so viele Wendungen, so viele Chancen gibt. Wir sind wachsam, es gibt auch Hiccups, wo mal was schief geht.
Absolut.
Das heißt,
gehört aber dazu beim Startup, ne?
Ja, das gehört dazu. Und wenn ich jetzt so auf die Vision gucke, dann, gut, wir sind die Einzigen, wir dieses System anbieten. Wir wollen in 5 Jahren sicherlich der führende Reuse Service Provider sein. Nicht nur in Deutschland, sondern naheliegend ist sicherlich dann neben Österreich auch Richtung Benelux zu gehen. Wir sind in Gesprächen mit Skandinavien und so weiter, dass wir also der Anbieter sind dafür. Mhm. Was wir aber auch wissen, und da mache ich mir auch nichts vor, das ist ein langer Weg, also auch diese Zero-Projekte zu fahren, das ist vorsichtig, das sind Pilotierung, da geht auch mal was schief und so weiter. Das heißt, das wird ein langer Atem, und darum ist diese Marke Simi extrem wichtig, A, weil sie Spaß bringt, was auch cool ist, eigene Produkte zu haben.
Tolle Produkte, ja.
Und aber auch, weil die Produktumsätze im Vergleich zu den Pay-Per-Use-Service-Umsätzen, die bei Zero anstehen, uns einfach helfen in der Invest-Story und auch einfach möglichst schnell mal auf schwarze Zahlen zu kommen, weil da sind wir noch lange nicht.
André.
Man darf ja wünschen, und ja. Fünf Jahre, es wird anders sein. Also ich würde mir wünschen, dass in 5 Jahren wir die Situation haben, dass Menschen in den Lebensmitteleinzelhandel, in die Drogerien reingehen, in Unverpacktläden sowieso und fragen, wo ist denn euer Zero-Regal?
Ja, das ist ein guter Wunsch, genau. Mirko, du vielleicht noch mal zum Abschluss die Frage an dich. Es gibt ja auch so Konzepte wie Gutding, die packen nun alles in Glas. Neulich kam ein Kollege mit Lakritzschlangen im Gutding-Glas an. Wie steht ihr dazu? Arbeitet ihr mit denen zusammen oder ist das, seid ihr in den gleichen Schienen unterwegs? Und wie siehst du auch die Zukunft da? Also ich persönlich hatte jetzt mal, okay, Glas statt der Plastik von Haribo-Tüte da, aber die Haribos schmecken viel leckerer, wenn ihr mich fragt. Also ich muss das jetzt nicht unbedingt wieder kaufen, aber wie steht ihr zu solchen Konzepten? Was glaubt ihr, was da deren Zukunft ist?
Genau, da fange ich gerne an und möchte dann aber auch gleich nochmal an André übergeben. Also wir arbeiten oder wir kennen auch auf Gutding, auch persönlich. Wir sind Gründungsmitglied im Mehrwegverband Deutschland, in weiteren Verbänden quasi auf europäischer Ebene. Und genau, wir befürworten das. Und da sind wir, also wir arbeiten mit denen zusammen, wir tauschen uns aus, versuchen Synergien zu heben auf vielen Ebenen. Also es ist durchweg positiv, wir unterstützen das genauso im Lebensmittelbereich. Und wir sind da so ein bisschen der Exot halt in den ganzen Gesprächen, weil die meisten kommen aus dem Lebensmittelbereich, Getränkebereich. Mhm, und wir sind da jetzt die Ersten, die das Ganze halt für den Drogeriebereich machen, für Kosmetik, Reinigungsmittel. Genau, erstmal durchweg positiv unterstützen wir, und da gibt es noch, ein Gutding ist eins, und da gibt es noch viel mehr Initiativen. André, ergänzt es gerne.
Ich finde, du hast das alles super gesagt. Genau so ist es. Die Synergie, also dieser Mehrwegverband Deutschland, der sich vor kurzem gegründet hat und jetzt, ich weiß nicht genau, wann wir den Podcast hören, wann du ihn hörst, der hier gerade zuhört, mehrwegverbanddeutschland.de, mal gucken. 30 Gründungsmitglieder, und das umfasst Themen von Lebensmittel, E-Commerce-Lösungen, To-Go-Lösungen und eben Drogerielösungen.
Ja.
Und die Gedankengänge sind von allen am Ende dieselben, nämlich wie schaffen wir es, Kreisläufe so zu schließen, dass das Konzept Müll eliminiert werden kann. Also Konzept Müll, weil es ja etwas ist, was nur wir Menschen produzieren und eigentlich erst seit 100 Jahren existiert. Davor gab es das ja nicht. Da haben wir nicht andere Dinge in unserer Wertschöpfungskette wichtiger erachtet, als da kümmert sich schon jemand drum, weil früher war es selbstverständlich, dass alles irgendwo dann wiederverwendet, weiterverwendet, irgendwelchen Kreisläufen zugefügt wird. Und diese ganzen Unternehmen haben ähnliche Herausforderungen wie wir. Also wie wasche ich, wie mache ich Rückführungslogistik, wie entwickle ich meine sekundären Transportlösungen? Und da sehen wir genau die Synergien, die Mirko gerade erwähnt hat. Und da wissen wir noch nicht genau, wo, wie, was nach vorne, aber dadurch, dass Regionalität und auch Spülinfrastrukturen regional sinnvoll sind, müssen wir gucken, wo wir wie die Synergien finden, um vielleicht auch Waschstraßen zu entwickeln, die gemeinsam waschen. Wo macht es Sinn, dass Gefäße und Materialien, weil wir reden jetzt die ganze Zeit von Mehrweg, aber auch ein Mehrweggefäß ist irgendwann end of life, und dann möchte es in einen Stoffkreislauf rein, um wiederum geschlossen zu werden und zu einem neuen Gegenstand idealerweise dem gleichen wie vorher zu werden und nicht so wie heute aus dem dualen System bekannt, dass am Ende Rezyklat verfügbar ist. Alle wollen es, der Preis steigt enorm und es ist ratzfatz ausverkauft für das ganze Jahr, weil wir jetzt aus alten Plastikflaschen T-Shirts machen, die dann am Ende nicht mehr recycelt können. Und das klingt zwar ganz toll, ist aber nur eine Verzögerung unserer Herausforderung und löst ehrlich gesagt gar nichts.
Löst gar nichts, weil gerade die T-Shirts dann gar nicht mehr recycelfähig sind.
Richtig, ja. Die dann wieder irgendwo landen und wie wir gerade gesehen haben, im schlimmsten Fall in der Wüste in Afrika. Und diese ganzen Unternehmen haben die gleiche Zielsetzung und ja, also wir arbeiten eng mit ihnen zusammen, sind Mitglied von einem Verband, um genau diese Synergien zu identifizieren. Übrigens auch die Herausforderung der Ökobilanzierung, also wie betrachten wir das denn, was wir vorhin hatten, ist das ökologisch sinnvoll oder nicht? Und da arbeiten wir auch gemeinsam daran, die Art und Weise, wie man sowas ganzheitlich betrachten sollte im Vergleich zum aktuellen.
Ja, ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Ich glaube, wir brauchen zukünftig messbare Ergebnisse. Die zunehmende kritische Haltung führt natürlich auch dazu, dass Verbraucherhandel alle hinterfragen. Ich finde es auch gut und richtig und ich finde es auch wichtig, dass wir messbare Vorteile kreieren und auch so Zahlen. Du hast zum Beispiel die 700.000 Tonnen Müll, Plastikmüll genannt. Ich glaube, die sind ganz wichtig, damit auch noch mehr Transparenz und noch mehr Bewusstsein entsteht für die verschiedenen Herausforderungen, die wir in unserem Wirtschaften haben. So, wir sind schon. Wir haben ja eine gute Stunde hier schon. Lars, trotzdem noch mal abschließend eine Frage. Ihr habt das mehrfach erwähnt. Ihr macht ein Projekt mit der TU Hamburg. Sag doch noch mal ganz kurz, was das für ein Projekt ist, weil ich glaube, jetzt so ganz verstanden hat man das noch nicht, außer dass das läuft. Und ja, stell uns das doch noch mal ganz kurz vor, bitte. Mhm.
Ja, ich fange mal an und Mirko, du ergänzt dann gleich mal. Also das ist ein gefördertes Projekt von der IFB gefördert, ganz toll. Mhm. Es gibt also eine Initiative der Green Potential Screening, die ist Teil von einem Profi-Umweltprogramm von der IFB und da haben wir uns letztes Jahr beworben, gemeinsam mit unserem Kooperationspartner der TU Hamburg, das ist dann der Lehrstuhl, der sich mit Circular Economy beschäftigt, Frau Professorin Kerstin Kuchter.
Die hier ja auch schon im Podcast war mit dem Unilever-Projekt.
Sehr gut. Genau. Und da kommen wir gut voran. Das heißt, die Idee ist jetzt, eine sogenannte Reuse-Recycle-Lösung zu entwickeln. Also eine Verpackung aus Monomaterialien, also aus gutem Plastik, wenn man so will. Und die dann als Reuse, also mehrfach verwendet wird. Und dann, wenn es End of Life ist, also irgendwann mal dann nicht mehr funktioniert, die kommen jetzt zu uns zurück, das sind ja wieder Pfandflaschen, dann rezykliert werden kann. Das heißt, wir haben einen zum einen halt einen, wieder einen Mehrweggedanken dahinter, aber am Ende ja auch einen Rezyklatstrom oder einen Wertstrom, den man 100%ig rezyklieren kann. Da geht es natürlich auch um digitale Signaturen irgendwann, da geht es auch um verschiedene Plastiktypen, da gibt es natürlich auch wieder um Formen und es geht auch um günstigere Varianten als Glas. Plus es gibt ja Applikationen, die dann oder neue Kategorien, die erschlossen werden, wie zum Beispiel Dusche, weil für uns funktioniert Glas in der Dusche nur bedingt.
Ist schlecht.
Da gibt es verschiedenste Ansätze und Splitter und die Badewanne geht kaputt und so weiter.
Oh ja, stimmt.
Und insofern ist das natürlich eine gute Lösung, eine sehr gute Lösung für Duschgel, Shampoo, Conditioner und so weiter.
Das heißt, ihr würdet da mit einem Kunststoff starten, der gut ist, in Anführungsstrichen, um mehrwegfähig zu sein und dann auch immer noch recycelbar zu sein. Weil das höre ich jetzt, so wie du es eben mit den T-Shirts gesagt hast, das hört man ja auch immer wieder, dass der Kunststoff zum Teil, der Erstkunststoff, so schlecht ist, dass er gar nicht recycelfähig ist. Da hatte Frau Professor Kuchter auch hier im Podcast viel zu gesagt, dass man dann teilweise gar nicht recyceln kann, obwohl es Kunststoff ist.
Ja. Darf ich da ganz kurz da was reinschmeißen? Ja. Übrigens, der Grund, warum das so ist, ist, damit die Verpackungen schön leicht sind. Das ist einer der treibenden Faktoren.
Naja, da schließt sich dann auch wieder der Kreis zum Glas, Convenience, Verbraucherverhalten. Ja, Mirko?
Genau, aber Annette, wie du sagst, das ist genau der Grund. Und das geht jetzt in diese Vorstudie, die wir halt mit der TU machen, genau mit ein. Und das heißt, wir gucken uns die Materialien genau an. Wir suchen uns nicht die aus, die vielleicht die besten Eigenschaften haben, die glasähnlich sind, die super leicht sind, aber hinterher überhaupt keinen Recyclingstrom mehr reinpassen und gar nicht verarbeitbar sind, sondern es sind halt schon die, wo wir halt in die Zukunft gucken und was sind die Recyclingströme, die bekannt sind, die es schon gibt, wo halt die Materialien dann auch wieder zu identischen Flaschen oder zu identischen Produkten aus demselben Material gemacht werden können. Das ist ein ganz wichtiger Kernpunkt dieser Studie, wo wir jetzt die Versuche machen und super von der TU hier in Hamburg unterstützt werden.
Ja, ich glaube, das war jetzt auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, weil alles hängt mit allem zusammen. Und das, bis man wirklich einen Kreislauf hat und wirklich eine gute Lösung, die beste Lösung ist, André, du hast es vorhin gesagt, vor 100 Jahren hat man halt nichts verpackt, man hat das halt anders gehandhabt. Das ist natürlich die beste Lösung, aber da sind wir weit von entfernt. Und deshalb finde ich SeeMe und Zero eine ganz tolle Initiative. Vielen herzlichen Dank, dass ihr heute bei mir hier im Podcast wart. Ich glaube, wir haben ganz viel erfahren, ganz viel wertvolle Informationen auch gekriegt, Hintergrundinformationen zum Mehrwegsystem, zu den Herausforderungen von Mehrweg, zu den Produkten von SeeMe, aber auch zu dem großen geplanten Projekt Zero, wo ich hoffe, dass neben Barbour als Luxusmarke im Kosmetikbereich, die ihr schon gewonnen habt, hier mitzumachen. Ich hoffe, dass da viele bereit sind, bei euch einzusteigen, mitzumachen und sich vor allen Dingen auch zu engagieren. Es nutzt euch ja nichts, wenn alle sagen, ja, zeig mal, mach mal beweisbar, weil ihr braucht ja Partner, die auch mit experimentieren, sich mit engagieren und nicht hinstellen und sagen, wenn du eine fertige, perfekte Lösung hast, kannst du dich melden. Gleichzeitig habt ihr auch erzählt, und das möchte ich auch nochmal erwähnen, euer Crowdfunding startet jetzt sehr kurzfristig mit Green Rocket, wird ein großes Crowdfunding aufgesetzt. Ich hoffe, dass viele, die jetzt hören, Lust haben, sich das zumindest mal anzugucken oder auch dabei zu sein. Ja, und ich wünsche euch bei allem ganz viel Erfolg. Ich werde das weiterverfolgen. Ich finde es eine mega Initiative und es war ein tolles Gespräch mit euch. Ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank, Annette, dass wir da sein durften.
Vielen Dank an dich und vielen Dank an die Zuhörer fürs Zuhören.
Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet aus dem Gespräch etwas für eure eigene berufliche Praxis mitnehmen. Vielleicht ist ja der ein oder andere so begeistert, dass er nicht nur beim nächsten Einkauf auf die Marke SeeMe achtet, sondern sich sogar selbst über das anstehende Crowdfunding investiert. Wenn ihr uns unterstützen wollt, bewertet uns auf den Plattformen und noch besser, empfehlt uns direkt an einen Freund und eine Freundin weiter und unterstützt damit das weitere Wachstum des Podcasts. An dieser Stelle ein ganz großes Dankeschön an unsere vielen treuen Abonnenten und Hörer, die diesem Podcast seit anderthalb Jahren folgen. Ihr seid es, die den Podcast wertvoll machen und die uns und unsere Gesprächspartner motivieren, wichtige Themen für euch interessant aufzubereiten. Denn um Wirtschaft neu zu denken, braucht es nicht einige wenige Denker, sondern viele Menschen, die den Mut haben, neue Wege zu gehen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.